bin beeindruckt.
Ja.
Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier gewachsen fühle, aber freue mich, dass Sie so zahlreich da sind. Für die, falls Sie es weitergeben wollen, die jetzt nicht rein konnten, werden wir einen zweiten Termin anbieten. Aber gleichzeitig wird der Vortrag auch vom Stadtradio aufgezeichnet und dann auch auf unserer Website abrufbar sein. Also alles wird gut. Ich möchte Ihnen heute was über Nervenerkrankungen zeigen, mit Nerven, Polyneuropathie und Co. habe ich es genannt. Das Nervensystem ist ja unser Informationsverarbeitungssystem und unser Kommunikationssystem, zumindest eins, das Hormonsystem ist auch ein Kommunikationssystem unseres Körpers. Es empfängt Nachrichten, also der klassische Fall ist ja immer Herdplatte ist heiß, Information ans Gehirn, verarbeitet diese Information und sendet zurück Informationen an die Muskeln, um zu reagieren, also Hand wegziehen. Herr Rampfeld, muss das so halten?
Nee.
Oder ist das okay?
Nicht so nah dran halten vielleicht.
Nicht so nah?
Nicht so nah.
Die Sänger halten es doch immer ganz nah. Okay. Keine Parade. Das periphere Nervensystem ist betroffen von den Polyneuropathien. Poly heißt ja viel, Neuropathie, Nerv, der schmerzt oder krank ist. Das periphere Nervensystem sind alle Nerven außer dem Gehirn und dem Rückenmark. Also für alle Muskeln, für alle Gefühlsebenen, für alle Sinnesorgane, aber eben auch für die Organe. Parasympathikus und Sympathikus versorgen Organe wie Herz, Pupillen, Magen-Darm-Trakt und ähnliches und können davon auch betroffen sein. So sieht eine Nervenzelle aus, wenn sie gemalt ist. Und die Dendriten, die treffen dann das Axon. Ich habe hier, glaube ich, nichts. Doch. Hier, also diese kleinen Ausbuchtungen verbinden sich hier mit den Ausbuchtungen des Axons, nennt man das, diesen langen Schweif. Und über die Kommunikation findet hier über Neurotransmitter, also Botenstoffe, statt. Und so wird dann die Information weitergeleitet. Und je nachdem, wie dick ein Nerv ist, wie viel Umgehung, Myelinscheide heißt das, wie viel Umhüllung er hat, desto schneller arbeitet er, weil die Information von diesen Ringen einfach bestimmte Strecken überbrückt. Also die besonders dicken haben besonders weit auseinanderliegende Schnürringe, heißt das, und dann springt die Erregung ganz schnell. Das sind natürlich die Muskeln, die müssen ja schnell reagieren, aber auch die Berührungsimpulse sind relativ schnell. Schmerz hier und hier kriecht etwas langsamer, so fühlt es sich ja auch manchmal an. Und die Polyneuropathien sind es die Erkrankungen dieser Nerven außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks. Und betroffen können aber auch diese Hüllstrukturen, die diese Myelinscheide, wie das heißt, hier beeinträchtigen und auch natürlich die Blutversorgung dieser ganzen Geschichte. Und im Erwachsenenalter ist es tatsächlich die häufigste Erkrankung des peripheren Nervensystems, also was sehr, sehr häufig ist. Und pathophysiologisch ist es so, dass biochemische Vorgänge, aber auch genetische Veränderungen oder Veränderungen in den Strukturen eben den Nerv schädigen und damit seine Fähigkeit, Informationen weiterzuleiten, schädigen, einschränken oder er reagiert über durch die Schädigung. Also die Balance zwischen erregenden und hemmenden Informationen geht dann verloren und die Nervenfunktionen sind einfach nicht mehr so wie gedacht. Hier ist es nochmal als Bild. Hier haben wir die Myelinscheide und die kann erkranken, aber auch der Nerv selber, das sogenannte Axon, der Axon wird eben unter Umständen betroffen. Also es gibt die sogenannte axonale Polyneuropathie und die demyelisierende, also wo die Scheide eben erkrankt ist. Es gibt aber natürlich auch jede Form von Mischform. Wenn wir uns jetzt angucken, warum, wie konnte das geschehen, dann ist die häufigste Ursache, zumindest in Europa, der Diabetes. ein Drittel der Patienten, die eine Polyneuropathie haben, haben eine diabetische Polyneuropathie. Toxisch ist auch relativ häufig. Toxisch ist leider in Europa häufig Alkohol. Die Schädigungen sind sehr, sehr hoch, aber natürlich auch Medikamente. Es gibt immunvermittelte Neuropathien oder durch Gefäße. Es gibt vererbte Polyneuropathien, metabolisch, da gucken wir uns gleich an, was das alles bedeutet. Vitaminmangel-Polyneuropathien und wo Nerven geschädigt sind. Kryptogen bedeutet, man weiß nicht warum. Anderes Wort für idiopathisch oder keine Ahnung. Wenn wir hier nochmal, weil ich das fand ich so cool, darum habe ich das mal aus dem Internet ein bisschen geklaut. Die anderen Bilder sind entweder aus dem Ärzteblatt oder aus einem Buch über Polyneuropathien von Professor Lehmann. Das habe ich einfach mal so genommen. Also von den Medikamenten, also toxisch natürlich Alkoholmissbrauch, wenn wir das hier einfach mal kurz durchgehen. Chemotherapie, da ist es immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung natürlich. Medikamente, aber auch toxische Substanzen wie Schwermetalle, Schilddrüsenunterfunktionen, das sind genetische Gründe, das sind Bindegewebserkrankungen oder Erkrankungen der kleinen Gefäße. Die Nieren können Giftstoffe nicht eliminieren, dann gibt es Probleme. Und Vitamine hauptsächlich, das kennen Sie schon, die B-Vitamine können das auslösen und eben Diabetes. Hier sind einfach ein paar Medikamente aufgezählt, die das machen können. Das sind alles eine gewisse Statistik. Die haben als denkbare Nebenwirkung eine Polyneuropathie, müssen sie aber nicht nehmen. Und viele Dinge muss man einfach abwägen, ob nun für die Erkrankung ein Medikament erforderlich ist oder nicht, auch auf das Risiko hin, eine Polyneuropathie zu kriegen. Das ist hier aus dem Ärzteblatt. Aber auch, Entschuldigung, eben die Umweltgifte wie eben Blei, Arsen, Quecksilber, Lösungsmittel und solche Dinge. Darum ist, sehen wir dann, auch eine Berufsanamnese sehr wichtig. Heute sind ja viele Giftstoffe aus den Berufen auch schon eliminiert, aber früher Maler und Lackierer hatte durchaus auch toxische Substanzen, um nur ein Beispiel zu nennen. Hier nur nochmal, was sind denn immunvermittelte Neuropathien? Da gibt es tatsächlich Antikörper gegen das Myelin, das wir gerade kennengelernt haben. Und das gibt es als akut oder als chronisch. Aber auch neue Medikamente, die sogenannten zum Beispiel Checkpoint-Inhibitoren, die bei Tumorerkrankungen eingesetzt werden, können das auslösen. Und interessanterweise habe ich gelesen, Lachgas. Lachgas ist ja im Moment so eine Droge, so eine Modedroge, in den jüngeren Generationen kann das auch machen. Und nach Transplantationen oder überhaupt nach schweren Erkrankungen kann es auftreten. Die Polyneuropathien, wo man nicht sofort weiß, woher es ist und es auch vielleicht gar nicht rausfindet, haben eigentlich eine gute Genese. Da muss man also nicht 100.000 Untersuchungen machen, sondern kann sich eigentlich dann auch entspannt zurücklehnen, weil die oft eben nicht besonders dramatisch verlaufen. Wenn man aber genauer guckt, findet man oft noch andere Ursachen, wie hier unten auch beschrieben. Also entweder durch kleine Gefäßentzündungen oder Vitamin B12-Mangel, was ja relativ viel ist, als eine Einzelsubstanz waren es ja 3%, oder im Rahmen von Tumorerkrankungen. So, jetzt haben wir hier Muster, habe ich geschrieben. Viele Polyneuropathien dokumentieren sich ganz typisch. Die häufigste Form ist eben diese strumpfförmig, handschuhförmige Form. Es gibt aber auch eine Schwerpunktpolyneuropathie, wo eben nur ein bestimmter Bereich betroffen ist oder wo der ganze Arm, wo sozusagen der Plexus, also ein Nervengeflecht betroffen ist, aber alleine. Also es gibt praktisch alle Formen. Das habe ich jetzt aus dem Buch von Herrn Lehmann rausfotografiert, weil ich es ganz informativ fand. Da haben Sie zum Beispiel, das ist die typischste Form, das ist bei Alkoholismus, das ist bei Diabetes, das ist eine langsame, fortschreitende, distale, symmetrische Polyneuropathie. Das heißt, distal, also es ist nicht in den Oberarmen, sondern in den Händen und Unterarmen und in den Füßen primär. Es ist symmetrisch, nämlich auf beiden Seiten gleich. Und in dem Fall ist es auch oft sensibel. Also es sind die Berührungsempfindungen, die gestört werden. Hier daneben, das sieht ja eigentlich so ähnlich aus. Da sind es aber eher die Muskeln, die betroffen sind. Und wenn man so ein Bild sieht, denkt man auch oft an genetische Problematiken und guckt da genauer. Der dritte Fall ist zum Beispiel gerade, wenn es relativ schnell beginnt und eben im Oberkörper und in den Oberschenkeln ist, dann könnte es was entzündlich Immunvermitteltes sein. Das sind alles nur Hilfsmittel. Oder eben, wenn es sehr schnell verläuft und autonome Dysfunktionen sind, das heißt zum Beispiel Magen-Darm-Störungen, Blasenstörungen, Herzstörungen, dann könnte es eine entzündliche Geschichte sein, Vaskulitis oder ganz seltene Ablagerungserkrankung oder ähnliches. Und hier haben wir noch einen ganz seltenen Fall, das ist das Vibrations-, darum ist das so hier zittrig gemalt, Vibrationsempfinden aufgehoben. Und dieses Gefühl, dass wir im Raum stehen oder wie wir im Raum stehen. Da ist die Muskelkraft erhalten, ist aber super selten. Das heißt, der Patient kommt zu uns und wir fragen erstmal oder wir gucken uns an, wie ist die räumliche Ausbreitung? Welche Fasern sind betroffen? Sind eher Muskeln betroffen? Sind eher die Gefühlsstörungen da? Sind eher die Organe betroffen? Und der Zeitverlauf. Ist es was, was relativ akut ist? Das spricht immer für entzündliche Dinge, also Antikörperreaktionen. Das sind nie Bakterien oder Viren, sondern als Folge dessen Antikörperreaktionen. Oder ist es so mittel und die häufigsten sind chronisch, nämlich länger als 8 Wochen sich entwickelnd. Jetzt wollen wir es aber genau wissen und darum fragen wir. Anamnese, sprechen mit der, Sie wissen doch, zum Äußersten greifen und mit dem Patienten sprechen. Das ist sozusagen eigentlich die Quintessenz unseres Berufs. Da fragen wir eben, wie fühlt es sich denn an? Wie hat es sich entwickelt? Welche Störungen gibt es denn? Und wir müssen wirklich gezielt fragen, weil der Patient ja auch nicht immer an alles denkt, uns zu erzählen. Gibt es Operationen, Medikamente oder sogar eben Drogen einnehmen, Vorerkrankungen? Gibt es irgendwas Ähnliches in der Familie, das ist dann für die genetischen Geschichten wichtig? Und eben, was ich schon sagte, die Berufsanamnese, Umgang mit toxischen Substanzen oder Ähnliches. Und dann kommt natürlich unsere zweite Kompetenz, wir untersuchen den Patienten, wir fassen ihn an. Wir gucken, wie die Kraft der einzelnen Muskeln ist, wir untersuchen die Berührung, das Vibrationsempfinden, aber auch die Durchblutung, testen die Reflexe und all diese Dinge. Und wir machen ein Standardlabor, wo wir eben Leber- und Nierenwerte checken, die Elektrolyte, also Kalium, Natrium. Wir gucken uns das Differentialblutbild an, also die ganzen Zellen im Blut, die Entzündungswerte, aber auch die Schilddrüsenwerte, die Vitaminwerte und Ähnliches. Und wenn wir schon Verdacht haben, machen wir natürlich spezifische Tests. Wenn wir wissen, der Patient hat einen Diabetes oder könnte, sieht so aus, als ob, dann machen wir die ganzen Belastungstests und das Tagesprofil und den Langzeitzuckerwert. Oder bei einem Alkoholmissbrauch ist es oft so, dass die Ernährung auch etwas leidet. Testen wir die Vitamine, testen den Alkohollangzeitwert und solche Dinge und die Leberwerte. Das sind alles Dinge, die, ich sag mal, auch in der hausärztlichen Praxis geschehen können. Oder eben beim Neurologen. Wenn wir noch mehr wissen wollen, wie der Nerv funktioniert, dann messen wir die Leitgeschwindigkeit. Tut er noch das, was er soll in der Zeit, die eigentlich angedacht ist? Oder wir messen, informiert der Nerv ausreichenden Muskel? Sind die Erregungen adäquat? Das sind die Dinge, die beim Neurologen passieren und die auch sehr viel Aussagekraft haben. Wenn Sie an das große Bild zurückdenken, sind ja fast 80% relativ gut fixierbar. Also entweder sind es die Medikamente oder es ist der Diabetes oder wir wissen nicht genau, haben aber alles gecheckt. Das heißt, Spezialuntersuchungen brauchen wir nur für ganz wenige Sachen, also für die immunologischen Sachen vielleicht und die genetischen Tests. Wir wollen wissen, ob es Antikörper gibt. Wir wollen vielleicht wissen, ob es eine entzündliche Komponente gibt, wie zum Beispiel, dass wir das Nervenwasser, den Liquor untersuchen. Man kann sogar im äußersten Fall, wenn es nötig ist, eine Biopsie machen, entweder der Muskeln, der Nerven oder der Haut. Es gibt ja, inzwischen ist die Genetik ja eine sehr ausgeweitete Wissenschaft. Auch da kann man untersuchen. Das macht aber nur Sinn, wenn es wirklich in der Familienanamnese in mehreren Generationen Probleme gibt, die auch nicht nach Diabetes oder ähnlichem aussehen, sondern einfach besonders sind, dann kann man durchaus auch eine genetische Untersuchung machen. Und in Spezialzentren gibt es auch hochauflösenden Ultraschall und ein besonderes MRT, mit dem man wirklich die einzelnen Nerven darstellen kann und gucken, ob die jetzt verdickt sind oder gerade atrophisch, also zurückgebildet sind oder ähnliches. Und es gibt verschiedene Tests, die auch in Zentren gemacht werden, wo wirklich mit dem Pinsel genau die Haut berührt wird und ab wann der Patient was merkt. Das sind sehr aufwendige Tests, die nicht in Alltagsroutine passen, sondern die in der Spezialambulanz dann passieren. Das ist das Bild, das ich Ihnen ja gezeigt hatte. Und Sie sehen, da unten gibt es noch ganz viele komische Abkürzungen, die im Notfall, wenn man eben sozusagen gar keine Idee ist, woher diese Polyneuropathie kommt, noch untersucht werden können. Das ist eine Zusammenfassung des Ganzen, was ich jetzt gesagt habe. Wir gucken die Symptome an, untersuchen den Patienten und machen ein Grundprogramm an Laboruntersuchungen und ergänzen das unter Umständen durch Speziallabor, durch Bildgebung, durch Biopsien oder ähnliches oder genetische Untersuchungen. Wenn wir jetzt die Symptome angucken, das ist ja das, womit der Patient kommt, dann haben wir vor allen Dingen sensible Symptome, das Kribbeln, das Ameisenlaufen, Missempfindung, Elektrisieren, Schmerz, Juckreiz, manchmal fühlt es sich eben auch juckig an, Taubheitsgefühle, eingeschnürt sein, dass es wie geschwollen ist, komischer Druck, ganz typisch das auf Watte gehen und Gangunsicherheiten, besonders bei Dunkelheit. Das kennen Sie, wenn Sie die Augen zumachen, ist gar nicht so einfach, sich im Raum zurechtzufinden. Und wenn dann noch die Gefühlsstörungen da sind, das sind eigentlich kleine Bindungen oder Rezeptoren, die uns sagen, wie unser Fuß im Raum steht. Und wenn die gestört sind und ich sehe das nicht, ich kann es nicht mit den Augen kompensieren, dann kriegt man schnell ein Problem. Fehlendes Temperaturempfinden und schmerzlose Wunden sind ja ganz typisch, sind ja auch typisch für Diabetes, daher kennen Sie es. Aber auch sowas wie schmerzloser Herzinfarkt könnte ein Symptom sein. Das ist bei den vegetativen Auswahlerscheinungen. Da haben wir eben Frequenzstarre, dass das Herz immer gleich schnell schlägt, egal ob wir uns anstrengen oder ruhen. Ist ja nicht so günstig eigentlich, soll sich das ja anpassen. Oder dass der Blutdruck absackt oder eben, dass der Herzinfarkt schmerzlos ist oder eine Magenentleerungsstörung oder eben Schweißstörung, Sekretionsstörung, Pupillenstörung und ähnliches. Aber auch die Muskeln können betroffen sein mit Schmerzen, mit Zucken, mit Krämpfen, mit Schwäche. Und man sieht es manchmal schon, dass die Wadenmuskeln zum Beispiel oder die Zehenmuskeln ganz schmal aussehen, gar nicht so, wie sie eigentlich sein sollten. Sie können ja mal gucken, ob sie die Zehen spreizen können und ob es noch gut funktioniert bei ihnen. Gut, und wir unterscheiden diese ganzen Symptome in negative und in positive oder Minus- oder Plus-Symptome. Minus-Symptome ist das, was alles durch die Nervenschädigung nicht mehr funktioniert. Also ich kann Taubheit, keine Temperatur empfinden und ähnliches. Positive Symptome, positiv ist ja eigentlich immer was Gutes, in dem Fall ist es aber ein Plus zu viel, weil es meistens Schmerzen sind. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung. Also Brennen, Kribbeln, Schmerzen wäre ein Plussymptom, Berührungsempfindlichkeit auch, aber Schwäche, Taubheit, Bewegungseinschränkungen sind Minussymptome. Hier ist es nochmal aufgeführt. Allodynie ist eine, wenn man nur anfasst und es tut über Gebühr weh, also eine Berührungsschmerz sozusagen, ein vermehrter Schmerz und Missempfindungen sind das hier und das ist alles weniger. Weniger Gefühl, weniger Wärmeempfindung, weniger Schmerz. das ist nur noch mal zu zeigen, also wenn man gar nicht dahinter kommt, was es ist, dann gibt es richtige, ausführliche Ablaufschemata, mit denen man dann letztlich doch rausfindet, woher die Polyneuropathie kommt. Das wollen wir gar nicht genau wissen jetzt. In der Schmerztherapie ist ja Therapie unser und mein Schwerpunkt. Was machen wir jetzt also, damit es besser wird? Das Erste ist, und das haben Sie gesehen, die Ursache finden. Wenn wir die Ursache finden, können wir die Grundkrankheit behandeln. Klassischer Fall für die Diabetes. Es ist wichtig, eine gute Blutzuckereinstellung zu haben. Es ist wichtig, es weder zu schnell noch zu langsam zu senken und die Risikofaktoren zu kontrollieren. Und was ein Risikofaktor für die Polyneuropathie ist, wenn Diabetes schon andere Schäden angerichtet hat, in der Netzhaut oder in der Niere, wenn aber auch grundsätzlich ein hoher Blutdruck ist oder eine Verschlusskrankheit, die Schaufensterkrankheit, dann ist es auch, muss das auch gut behandelt werden, damit die Polyneuropathie nicht kommt. Adipositas, also Fettleibigkeit, zu viel Blutfette, aber auch Alkohol und Nikotin machen es nicht besser, sondern schlechter. Und auch körperliche Aktivität ist ganz wichtig. Das heißt, wir brauchen eine gute Blutzuckereinstellung, wir kontrollieren die Risikofaktoren und versuchen, die mitzubehandeln. Und wir stellen unseren Lebensstil um, vielleicht doch die richtige Diabetes-Diät halten und körperliches Training und behandeln, was schon im Argen liegt. Wenn es entzündliche Antikörperbildungen sind gegen den Nerven, dann hilft das alles nicht, sondern dann müssen wir wirklich mit Cortison oder mit Immunglobulin oder eben mit anderen immunsuppressiven Medikamenten oder Verfahren arbeiten. Und das waren ja immerhin 9% der Gesamtanzahl von Polyneuropathien, also nicht so selten. Und ganz wichtig, dass die Beendigung von Noxen, also den giftigen Sachen, sprich kein Alkoholmissbrauch, keine toxischen Substanzen, keine Medikamente und die anderen Dinge, das gilt ja nicht nur für Diabetes, sondern auch die Schilddrüse muss gut eingestellt werden, die Niere muss gut behandelt werden und ähnliches. So, in der Schmerztherapie, da behandeln wir die Plussymptomatik, nämlich den Schmerz. Was ist das Ziel? Das Ziel ist eine gute Schmerzreduktion. Und wenn die Patienten mich fragen, sage ich meistens 30% kriegen wir hin, wenn wir 50% hinkriegen, freuen wir uns. Ein kaputter Nerv ist ein kaputter Nerv, das kann auch ich nicht wiederherstellen, aber wir können die Symptome lindern. Und oft sind die Schmerzen auch nachts besonders stark, darum ist auch wichtig, die Schlafqualität zu verbessern. Und damit verbessern wir automatisch die Lebensqualität und die Fähigkeit, sich wieder im Alltag zurechtzufinden. Die Funktionalität im Sinne von Gehfähigkeit und ähnliches, Belastungsfähigkeit. Und daraus resultiert wieder eine soziale Aktivität. Man kann sich wieder mit Freunden treffen, man kann mal ins Theater gehen, man ist nicht nur durch den Schmerz gehindert. Und arbeitsfähig ist unter Umständen auch möglich zu erhalten. Ich hätte es fast gesagt, wenn gewünscht. Also es ist ja immer ein schwieriges Thema, je nach Gesamtkrankheit, Alter und Zustand. Was wir natürlich erstmal checken ist, ist es wirklich ein neuropathischer Schmerz? Wir haben ja schon die Anamnese, wir haben die Untersuchung, aber es gibt auch extra extra Bögen, das ist der Pain Detect, der erfasst den neuropathischen Schmerz, extra dafür. Und das habe ich ja schon gesagt, wir sprechen über Schmerz, also nicht nur über die Polyneuropathie, sondern ganz gezielt über den Schmerz, mit auch Begleitfaktoren der Seele, mit den neurologischen Defiziten, aber auch mit den verschiedenen Stärken. Das ist doch mal ein Assessment von der Schmerzgesellschaft, das wir auch einsetzen. Und wir möchten natürlich genau wissen, wie der Schmerz ist. Und manchmal gucken mich die Patienten ganz an und sagen halt Schmerz. Aber Schmerz ist nicht Schmerz. Sie sehen alleine diese verschiedenen Adjektive, pochend, ausstrahlend, stechend, brennend, helfen uns, den Grund für den Schmerz zu erfahren. Denn es kann ja sein, dass man eine Polyneuropathie und einen Bandscheibenvorfall hat. Und dann müssen wir das auch ein bisschen auseinanderhalten, damit wir jeweils die richtigen Medikamente geben. Und wir möchten natürlich immer wissen, wie ist der Schmerz, wie stark. Und da gibt es auch Definitionen. Und 10 ist Vernichtungsschmerz. Vernichtungsschmerz ist nicht steigerbar. Auch wenn die Patienten manchmal sagen 15. Nein, bin ich ganz empfindlich. Gut, und der Schmerz ist ja auch nicht immer gleich stark. Oft ist es so, dass es unter Belastung ein starker Schmerz ist, aber auch manchmal ein Schmerz, von dem man sich ablenken kann. So, Schmerz wird ja auch vermittelt. Einmal ins Gehirn geleitet und vom Gehirn wieder zurückgeleitet, dass man irgendwas machen kann. Und erfreulicherweise gibt es auch absteigende Bahnen, die Schmerz unterdrücken. Und das macht ja sehr viel Sinn, mit Medikamenten die zu fördern. Das ist jetzt zumindest ein Teil. Also es gibt dieses sogenannte absteigende System. Ich kann es noch nicht. Und erfreulicherweise wird das getriggert durch Opioide, aber auch durch die Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin. Und wer aktiviert diese Botenstoffe? Antidepressiva. Das heißt, wir nehmen in der Schmerztherapie Antidepressiva, obwohl der Patient vielleicht gar nicht depressiv ist, sondern um die Schmerzleitung zu unterdrücken und den Schmerz zu lindern. Also dieser Spruch, ich habe es nicht im Kopf, sondern im Rücken, ist ganz hinfällig, weil auch diese Medikamente für den Rücken oder hier für die Polyneuropathie helfen. Das ist praktisch identisch hier. Wir nehmen das linke Mal, das ist im Ärzteblatt erschienen und ist Standard im Moment. Welche Medikamente werden empfohlen und warum nur? Das kennen Sie vielleicht, das Gabapentin und das Pregabalin. Das sind eigentlich Antiepileptika. Eine Epilepsie ist ja eine Erkrankung, wo es Erregungen gibt, Muskelkrämpfe und ähnliches, die gar nicht sinnhaft sind. Und die werden unterdrückt durch diese Medikamente. Und man hat eben festgestellt, was bei den anderen Nerven, allen Nerven im Körper, kann das helfen. Ich zeige Ihnen gleich noch, wie das funktioniert. Dann Antidepressiva, genau, Amitriptylin typischerweise, aber auch Duloxetin, Venlafaxin, nur in bestimmten Dosierungen, wenn das andere nicht funktioniert. Die erhöhen eben das Serotonin und das Noradrenalin in den Spalten zwischen den Nerven und dadurch lindert es den Schmerz. Und dann gibt es noch Dinge, die wir örtlich anwenden, das sogenannte Chili-Pflaster oder örtliche Betäubung, auch als Pflaster, örtliche Betäubung kennen Sie vom Zahnarzt. Ne? Das nimmt dann auch erstmal den Schmerz, aber nur solange es da klebt. Und dann kann man eben mit Opiaten arbeiten. Botulinustoxin ist ein Off-Label-Use, wird manchmal, wenn es sehr umschrieben ist, versucht, kann man machen. Und sowas wie Carbamazepin oder Oxcarbazepin sind auch Antiepileptika, die ein bisschen anders wirken. Die werden aber eher bei sowas wie einer Trigeminusneuralgie und nicht bei den Polyneuropathien eingesetzt. Haben auch relativ viele Nebenwirkungen. Das jetzt nochmal zum Pregabalin und Gabapentin. Der Nerv, um eine Information weiterzuleiten, braucht Calcium. Und die blockieren einfach die Calciumkanäle. Und dadurch ist der Nerv hier nicht so erregbar. Das, was unangenehm wirkt, das Glutamat, wird gar nicht so ausgeschüttet. Und damit wird der Schmerz unterdrückt und der Nerv ist nicht so erregbar, wie gesagt. Die Antidepressiva arbeiten ein bisschen anders. Die blockieren hier im Spalt die Wiederaufnahme von den guten Dingen, die den Schmerz unterdrücken, nämlich Noradrenalin und Serotonin. Dadurch ist hier mehr davon drin. Und das hemmt auch die Schmerzweiterleitung. Also Antidepressiva werden dafür in deutlich geringeren Dosierungen genutzt. Für eine antidepressive Therapie bräuchte ich viel mehr. Aber in geringen Dosierungen hilft es gegen den Schmerz. Das ist das Capsaicin. Das schreibt man eigentlich mit Q, das Cotenza. Das ist eben das sogenannte Chili-Pflaster. ich sag mal, salopp gesagt, ätzt es einfach die kleinen Bindungsstellen in dem Bereich weg und dadurch tut es nicht mehr weh. Das ist an sich eine ganz gute Sache und kann man auch immer mal wieder anwenden in bestimmten Abständen, ist aber in der Applikation unangenehm. Also Chili kennen Sie, wenn Sie sich aus Versehen mal Chili ins Auge gewischt haben, brennt das ziemlich lange und sehr unangenehm. Und das ist auch so. Diese Pflaster bleiben je nach Ort eine halbe bis eine Stunde drauf und hinterher sieht die Haut wirklich wie ein schwerer Sonnenbrand aus. Und man muss es hinterher kühlen. Aber mitunter hilft es eben sehr gut. Das weiß man nur vorher nicht, ob es helfen wird oder nicht. Und das Lidocain-Pflaster hilft halt in der Zeit, wo es draufklebt. Das ist allerdings nur für Gürtelrose zugelassen. Das heißt, wenn man es für andere Dinge benutzen will, wofür es auch gut hilft, und es hat keine Nebenwirkungen, weil es gar nicht in den Körper aufgenommen wird, muss man es leider selber bezahlen oder mit seiner Krankenkasse diskutieren. Jetzt kommt, und ich habe immer noch keine Aktien von diesem Medikament, aber ich nehme es gerne, das sogenannte Palexia oder als Wirkname heißt es Tapentadol. Das ist ein Opiat, das nur ein halbes Opiat ist. Die eine Hälfte wirkt an den Opiatbindungsstellen, die andere Hälfte macht eine Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung. Und da haben wir ja jetzt schon gelernt, dass das schmerzabsteigende System damit unterstützt. Darum nehme ich das sehr gerne. Das hat natürlich wie jedes Medikament Wirkung und Nebenwirkung und nicht jeder verträgt es und nicht bei jedem hilft es. Aber das ist immer noch mal ein Versuch. Und ansonsten kann man alle Opiate ineinander umrechnen und einfach durchprobieren, was zu dem Patienten passt. Ich sage immer, die Medikamente sind alle gut. Die Kunst ist, die Mischung zu finden, die zu dem jeweiligen Patienten passt. Und nur noch mal zu Opiaten. Opiate machen abhängig, das stimmt, eine körperliche Abhängigkeit. Das heißt, man kann sie nicht einfach absetzen, sondern muss sie ausschleichen. Wenn es aber vernünftig eingesetzt wird, definiert in bestimmten zeitlichen regelmäßigen Gaben und dann nicht dran rumgefuscht wird, macht es nicht süchtig. Weil süchtig ist ein Gedanke, ich brauche dieses Medikament, ich kann nicht ohne dieses leben. Und das machen Opiate nicht, wenn man sie sinnhaft einnimmt. Und es ist oft eine gute Basis für eine Therapie und es kommt auf die gute Substanzauswahl an. Und die ist eben sehr individuell. Weil ich das mal für Kollegen gemacht habe, dieses Slide, steht auch was vom Preis da, aber das muss Sie nicht interessieren. Also da muss die Krankenkasse tragen. Und, worauf alle gewartet haben, nämlich an Cannabis. Cannabis ist eine gute Ergänzung unseres Medikamentenschatzes, aber keinesfalls so gut, wie die Werbung verspricht. Es gibt verschiedene Formen von Cannabis, das ist jetzt einfach nur, weil es so ein hübsches Bild ist. Das sind so die Präparate, die es gibt. In der Klinik wird entweder das künstliche Cannabis, das reine THC, das Dronabinol angewandt oder als Sprüh ist es damals schon für MS angewandt worden, das Sativex. Und was wir viel nehmen, sind die Cannabis-Extrakte, die entweder, also das ist sozusagen die ausgekochte Pflanze mit einem definierten THC und definierten CBD-Inhalt, das sind die beiden Hauptkomponenten. THC ist das, was die Sucht oder das Genussvolle an Cannabis macht. Wir arbeiten ausschließlich, und ich betone ausschließlich, bis auf wirklich super seltene Einzelfälle, mit Extrakten. Wir lassen die Patienten nicht rauchen oder inhalieren. Naja, das hat die Gründe, dass wenn sie inhalieren, kommt wie so eine große Wolke in sie innerhalb von Sekunden und die maximale Wirkung ist nach 20 Minuten für 3 Stunden. Aus meiner Sicht ist keiner damit jemals fahrtüchtig. Durch die orale Einnahme haben wir sowas Ähnliches, wie wir mit den Opiaten, mit die ja alle eine Langzeitwirkung haben, erzielt. Die Dauer der Wirkung ist bis zu 8 Stunden, das heißt dreimal eingenommen, haben Sie die 24 Stunden abgedeckt und damit einen guten Spiegel. Das ist ja das, was Sie wollen. Das ist ja ein Dauerproblem, der Schmerz und nicht nur ab und zu. Und wir wollen ja den dauernd erniedrigen und dem entgegenwirken. Und darum nehmen wir eben regelhaft die Öle, die dann eben so einen Spiegel erzielen. Weil Öl wird es meistens auf Brot oder Zucker eingenommen, auf Wasser ist es eine hässliche Fettblase, das will man auch nicht. Das ist nochmal die Zusammenfassung aus dem Springer, aus der Zeitschrift Die Anästhesiologie. Also wir haben gesagt, Gabapentin, Pregabalin, die Antidepressiva, Chili-Pflaster, Betäubungspflaster und das sind Reservedinge. Und auch, es ist immer ein bisschen die Frage, ob Sie den Schmerztherapeuten oder den Neurologen fragen. Für den Neurologen sind Opiate immer zweite oder dritte Wahl. Wir Schmerztherapeuten denken relativ schnell daran. Also das ist immer so ein bisschen, das ist tatsächlich auch in den Leitlinien, dass das unterschiedlich so ein bisschen empfohlen wird. Wir haben halt auch sehr gute Erfahrungen mit sowas, mit den Opiaten gemacht. Insofern nehmen wir das auch ganz gerne. Fentanyl eher nicht, aber zum Beispiel durchaus Polamidon für sehr schlimme Schmerzen. Der Tumorschmerz in Klammern ist Quatsch, das hilft auch sehr gut bei neuropathischen Schmerzen, ist aber ein Reservemedikament. Was zusätzlich noch kommt, sind die verschiedenen Trainingstherapien, aber auch TENS. TENS kennen Sie vielleicht, das ist praktisch eine elektrische Stimulation, das kribbelt und damit überfahren wir, der Körper nimmt das Kribbeln wahr. Und wir haben ja schon gelernt, ganz am Anfang, das sind die zwei dicksten Fasern, die die sensiblen Reize aufnehmen. Und weil der Körper dann völlig konzentriert auf das Kribbeln durch das TENS ist, nimmt er den Schmerz nicht mehr wahr, weil die Schmerzreize nicht so stark sind. Die werden praktisch überschrieben. Das funktioniert bei manchen. Manche finden das Kribbeln so unangenehm, dass das eher diese, wenn Sie jetzt eben zum Beispiel Kribbelmissempfindung als Symptom haben, das eher nicht so gerne nehmen. Das muss man probieren, aber tatsächlich gibt es nicht nur diese Elektroden, sondern es gibt auch Handschuhe und Socken. Also für denen es hilft, kann es also eben auch wirklich eine Unterstützung sein. Tatsächlich habe ich auch eine Studie gefunden, wo bei Chemotherapie-induzierter Polyneuropathie Akupunktur hilft. Das bieten wir nicht an, nur falls die Nachfrage kommt, weil das haben die Kollegen in Ambulant eben meistens ja schon probiert. Genau, das war sozusagen die Verbesserung der Plussymptomatik. Das ist der Schwerpunkt, den wir anbieten, aber wir gucken auch nach der Minussymptomatik. Durch die Schmerzen, die übrigens auch attackenartig natürlich auftreten können, das haben wir jetzt nicht so betrachtet, gibt es auch eine Gang- und durch die Taubheiten und Ähnliches gibt es eine Gangunsicherheit und auch manchmal durch die Schmerzen eine Fehlbelastung. Und wenn dann die Haut auch gestört ist durch die autonomen Nervenfasern, haben wir auch schon kennengelernt, gibt es vielleicht auch Infektionen oder man stürzt und bricht sich was. Dem muss man natürlich mit Training entgegenwirken. Also die Idee ist, wir haben durch die ganze Erkrankung falsche Bewegungsmuster, wir haben Fehlhaltungen, wir haben dadurch zusätzliche Verspannungen, das macht das Ganze nicht besser. Und dem würde man durch Bewegungstherapie entgegenwirken. Die Muskeln werden aktiver, die Blutgefäße werden besser durchgepresst bis in die Peripherie und Ähnliches. Also, wir würden versuchen, die Stand- und Gangsicherheit zu verbessern und das Gleichgewicht durch Physiotherapie. Das kann auch durch Training, zum Beispiel der Rumpfmuskeln sein, damit man standfester ist, insgesamt in der Körperhaltung. Die Koordination kann man schulen, die Muskelkraft sowieso erhöhen und die Balance und natürlich auch so Kontrakturen, also Fehlbildungen oder Verspannungen, die dann dauerhaft sind, entgegenwirken. Ergotherapie kann helfen, gerade für die Hände. Es gibt Hilfsmittel, die man suchen kann und grundsätzlich ist sportliche Aktivität eine Verbesserung der Herz-Kreislauf-Funktion. Also Schmerzlinderung, Verbesserung der Beweglichkeit, Belastbarkeit und Alltagstauglichkeit sind Ziele und das sollte eigentlich jede gute Krankengymnastik machen, Übung zur Eigenübung. Darum geht es, Eigentherapie. Sie müssen nicht abhängig von irgendwelchen physiotherapeutischen Terminen sein, sondern sie sollen Übungen haben, die sie selber machen. Natürlich deprimiert es, wenn man eine chronische Erkrankung hat, die nicht besser wird. Und darum ist auch Akzeptanz im Umgang ganz wichtig. Das gelingt manchen besser, manchen schlechter. Es kommt natürlich auch auf die Lebensgeschichte an, wenn man durch viele schwierige Zeiten gegangen ist und wenig Unterstützung hatte, wird das schwerer fallen als jemand, der ein freundliches, zugewandtes Umfeld hat. Die Idee ist, wir haben Schmerzen, aber die Schmerzen lösen eben auch Ängste aus, manchmal auch Ärger, dass die Patienten sagen, ich bin so wütend auf mich, dass ich das gar nicht mehr hinkriege. Und dann kommen diese Katastrophengedanken. Das hört ja nie auf. Wie soll das enden? Wo geht das weiter? Und dann nehmen natürlich unter dieser ganzen Anspannung auch die Schmerzen zu, auch wenn sie eigentlich durch die geschädigten Nerven ausgelöst sind. Die werden ja auch nicht besser, wenn die Muskeln sich anspannen unter dieser ganzen Stressgedankensituation. Also die Idee ist, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Verhalten auf Stress und auf die Schmerzen unter Umständen diese aufrechterhalten und vielleicht auch verstärken, weil wir eben negative Gedanken haben, die nicht zu unserer Entspannung beitragen. Und darum versuchen wir, den Umgang mit Schmerz und Stress zu verbessern. Das ist ein sicher nicht von heute auf morgen zu vollziehender Prozess, aber das kann man üben. Und es geht natürlich darum, dass man zufriedener wird, auch wenn die Situation ist, wie sie ist und die Nerven geschädigt sind. Ergänzend gibt es natürlich auch Entspannungsverfahren, Achtsamkeitsübungen, all das haben Sie bestimmt schon mal gehört, wo einfach die Muskeln auch entspannt werden. Es geht uns doch besser, wenn wir uns entspannen und wenn wir uns lernen, willkürlich zu entspannen. Vielleicht nicht auf Knopfdruck, aber so ähnlich. Dann ist erstmal das Wohlgefühl und aber auch die Gesamtdurchblutung des Körpers besser. Die Hormone werden freundlicher ausgeschüttet, nicht nur Stresshormone, die dem Körper auch schaden. Darum ist das auch wichtig. Und dann gibt es noch Biofeedback, das hat in der Polyneuropathie jetzt nicht ganz so viel zu suchen, aber da lernen wir, Prozesse zu beeinflussen, von denen wir denken, wir können sie nicht beeinflussen. Hier zum Beispiel ist so eine Welle, und die junge Dame ist ganz angespannt, das sieht man. Und die Welle wird erst weiterlaufen, wenn die Dame sich entspannt in den Schultern. Und wenn sie das lang genug übt, kann sie das auch ohne Bild. Und tatsächlich kann man auch die Hautdurchblutung, die Gefäßweitstellung und Ähnliches dadurch beeinflussen. Also das kann im Einzelfall auch helfen. Das sind jetzt alles Behandlungen, die Sie ambulant machen können. Wenn es aber gar nicht besser wird und man irgendwie die Situation benötigt, dass die Therapien vielleicht noch besser ineinander greifen müssen, dann ist natürlich eine multimodale Schmerztherapie genau das Richtige. Sie merken schon, jetzt kommt der Werbeblock. Ist aber auch ernst gemeint, hilft auch. Wir verknüpfen das alles. Hier ist die medizinische Behandlung ein bisschen klein mit den Medikamenten, was ja doch immer ein großer Aufwand ist. Aber eben auch Krankengymnastik, Nordic Walking, Training, Entspannungsverfahren, all das bieten wir an innerhalb des stationären Aufenthaltes. Die ist halt stationär. Und das Ziel ist, wie das von jeder Therapie, eben neuen Umgang mit dem Schmerz, neue Perspektiven und vor allen Dingen Lebensqualität. Arbeitsfähigkeit ist schön, aber Lebensqualität ist das Wichtigste erstmal. Und in diesem wunderbaren Krankenhaus, in dem Sie sich gerade befinden, wir befinden uns hier, da bieten wir das an und mit diesem hinreißenden Team, ich habe extra das Gleiche angezogen, damit Sie mich wiedererkennen. So, und Sie dürfen auch gerne Kontakt aufnehmen, draußen liegen die Infos und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.